ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Rom, 49 vor Christus. Bürgerkrieg liegt in der Luft. Julius Caesar kehrt von jahrelangen Eroberungskämpfen aus Gallien zurück. Er gilt als lebende Legende. In Rom aber erwartet ihn statt eines Triumphzuges ein Prozess. Der Senat will Caesar für frühere Rechtsbrüche vor Gericht stellen und fordert ihn auf, die Befehlsgewalt über seine Truppen aufzugeben. Für Caesar keine Option. Er will seine politische Karriere fortsetzen und seine Macht weiter ausbauen. Der geschasste Feldherr trifft eine folgenschwere Entscheidung. Er überquert mit 10 Legionen den Grenzfluss Rubikon. Sein trockener Kommentar dazu:
Der Würfel ist gefallen.
Überstürzt fliehen seine politischen Rivalen aus der Stadt. Rom ist Caesar schutzlos ausgeliefert. Der weiß seine Chance zu nutzen und plündert kurzerhand die Staatskasse, um damit seinen Krieg zu finanzieren. Dabei erbeutet er nicht nur Gold, Silber und Bronze, sondern auch einen Vorrat an Pflanzensaft. Das heiß begehrte Harz der Pflanze Silphium. 1500 römische Pfund davon. Umgerechnet ins metrische System fast eine halbe Tonne. Ihr Wert? Dasselbe in Silberdenaren. Und so spielt auch diese kostbare Substanz ihre Rolle beim Untergang der Römischen Republik. 100 Jahre später ist auch das Silphium untergegangen.
Der Würfel ist gefallen.
Es ist das erste dokumentierte Aussterben einer Spezies. Das Verschwinden der mysteriösen Heil- und Gewürzpflanze Silphium rund 50 Jahre nach Christi Geburt. Ein schwarzer Stiel, goldene Blätter und der wertvollste Bestandteil, ein milchiges Harz. So beschreibt sie Plinius der Ältere im 1. Jahrhundert nach Christus in seiner 37-bändigen Naturgeschichte. Richtig angewendet soll das Harz eine Vielzahl unterschiedlichster Beschwerden lindern und Krankheiten heilen. Warzen und Kropf, Schlangenbisse und Krebs, Blähungen und Zahnschmerzen. Es wird für Abtreibungen und als Verhütungsmittel eingesetzt, aber auch als Aphrodisiakum. Sein betörendes Aroma entfaltet sich nicht nur als Parfum, sondern außerdem als Gewürz. Sein Geschmack ist wohl einfach nur himmlisch. Plinius findet große Worte für das Wunderkraut.
Es ist eines der wertvollsten Geschenke, das uns die Natur gemacht hat.
Silphium ist eine Rarität. Es wächst nur an einem schmalen Küstenstreifen in der Nähe von Kyrene, einer griechischen Kolonie in Nordafrika, heute Teil von Libyen. Versuche, das Kraut anderswo zu kultivieren, scheitern. Und so verhelfen Silphium-Exporte Kyrene zu wirtschaftlicher Blüte. Machen sie eine Zeit lang zur reichsten Stadt Afrikas. Kyrene lässt sogar Münzen mit Abbildungen des kostbaren Wunderkrauts prägen. Doch die rücksichtslose Ausbeutung der begrenzten Bestände bleibt nicht folgenlos. Plinius wird die Pflanze, von der er schwärmt, selbst nie sehen, nie von ihr kosten und ihre heilsame Wirkung nie am eigenen Leib erfahren. Seine Informationen zum Silphium stammen allesamt aus zweiter Hand. Der Gelehrte klagt:
Während unserer Generation ist nur ein einziger Stängel davon gefunden worden, der Kaiser Nero überbracht wurde. Das Silphium von Kyrene ist ausgestorben.
Und tatsächlich, bis heute haben Archäologen kein einziges Gramm Silphium gefunden. Die Pflanze ist ausgestorben. Oder genauer, der Mensch hat sie ausgerottet. Fast 2000 Jahre nach Plinius Zeugnis ist die verschollene Wunderpflanze weitgehend vergessen. Seit Jahrhunderten rätselt die Forschung über die Identität der Pflanze und über ihr plötzliches Verschwinden. Für die britische Ernährungshistorikerin Sally Granger nimmt Silphium eine einzigartige Stellung innerhalb ihrer Forschungsdisziplin ein.
It's exactly what it is, the holy grail of food history.
Der heilige Gral in der Geschichte der Esskultur. Silphium wurde zum Mysterium, weil es nicht mehr verfügbar war. Es ist in diesem Fall sehr schwer, Fakten und Fiktion zu trennen. Denn für die Römer ist Silphium von Anfang an ein Mythos. Die magischen Eigenschaften wurden schon vor seinem Verschwinden mythologisiert.
Zu diesen magischen Eigenschaften zählt auch der unwiderstehliche Geschmack des Wunderkrauts. Bei den Griechen werden auch Blätter und Stiel gekocht oder geröstet verzehrt, bei den Römern nur noch der milchige Saft, der an Einschnitten der Wurzel austritt. Dieses Harz ist besonders aromatisch. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in der Küche finden sich in einem Buch, das ähnlich mysteriös ist wie das Silphium. Apicius, benannt nach einem bekannten Gourmet. Im Römischen Reich wird aus dem Namen auch eine Bezeichnung für Foodies. Apicius ist das älteste erhaltene Kochbuch überhaupt. Ein organisch gewachsenes Konvolut von Rezepten aus mehreren Jahrhunderten, gesammelt und aufgeschrieben von Sklavenköchen. In der Antike dürften Hunderte, wenn nicht gar Tausende Exemplare des Buchs zirkuliert sein. Heute existieren noch zwei Abschriften. Die ältere von beiden befindet sich seit 1929 in der New York Academy of Medicine. Dass sie überhaupt noch existiert, ist eigentlich ein Wunder. Ein Wunder, das im Land von Appleboy, Frankfurter grüner Soße und Handkäse mit Musik seinen Anfang nimmt. In Hessen. Das Benediktinerkloster in Fulda. Hier wird vor über 1000 Jahren Kulinarikgeschichte geschrieben. Buchstäblich. Damals ist die Abtei eine der wenigen Enklaven des Wissens in einer Welt, in der die meisten Menschen Analphabeten sind. Die Klosterbibliothek mit rund 2000 Handschriften gilt als die wichtigste im Karolingerreich. Jedes Buch ist ungeheuer wertvoll, denn es muss mühsam von Hand geschrieben werden. Eine dieser Handschriften, der Apicius. Dass die Mönche auch ein Kochbuch kopieren, liegt aber wohl eher nicht an ihrer Begeisterung für gutes Essen.
And they copied it.
Sie haben es abgeschrieben, weil es ein säkularer Text war. Die Schreiber sollten üben, bevor sie Bibeln und Bibelkommentare kopieren, denn bei solchen Texten konnten sie sich keine Fehler erlauben. Also übten sie mit säkularen Vorlagen. Eines der erhaltenen Manuskripte wurde von etwa 8 Personen verfasst. Sie haben offensichtlich geübt. Es ist ein unvorstellbares Glück, dass wir es heute haben.
Jahrhundertelang hüten die Mönche ihren Wissensschatz. Bis 1632 der Dreißigjährige Krieg das Kloster überrollt. Protestantische Truppen plündern die Bibliothek. Nur wenige Bände entgehen der Vernichtung, weil sie vorher aus dem Kloster entfernt worden sind, darunter auch der Apicius. Auf dieser Basis kann man ein relativ präzises Bild der römischen Esskultur zeichnen, mit Kontinuitäten bis in die italienische Küche der Gegenwart.
There is pizza and there is pasta in Rome.
Es gibt Pizza und Pasta im alten Rom. Kalte Pizza, belegt mit Früchten und Weichkäse. Das ist eine Art Pizza. Und die Römer produzierten eine Proto-Pasta, die sie als Einlage in Suppen und Eintöpfen verwenden. Die italienische Küche ist in der römischen Küche also schon angelegt.
Knapp 500 Rezepte aus der griechisch-römischen Antike nennt das Manuskript. Und davon enthalten Dutzende die Zutat Silphium.
Gefüllter Kürbis, gebackener Kürbis, Kürbis nach alexandrinischer Art, getrüffelter Hühnerschmortopf mit Kürbis und Pfirsichen, gebratene Schweineschulter mit Äpfeln, Ente mit Steckrüben, pochierter Flamingo oder Papagei, Kastanienpüree, Gerstenbrei, diverse Soßen und vieles weitere mehr.
Das ist nur eine Auswahl an Rezepten aus dem Apicius, in denen Silphiumsaft als Zutat aufgeführt ist. Aber es gibt ein Problem. Die Verfasser verwenden den Namen Silphium auch für eine zweite Pflanze, die aus dem Orient importiert wird. Plinius und andere Autoren beschreiben ebenfalls eine Pflanze aus dem Perserreich. Sie soll dem kyrenäischen Silphium sehr ähnlich sein, nur weniger hochwertig. Und tatsächlich, Silphium hat einen Doppelgänger. Ein Pflanzensaft, der auch bis heute als Gewürz verwendet wird, vor allem in Indien, aber auch im Iran oder in Afghanistan. Das Harz stammt aus den Wurzeln von Gewächsen, die den antiken Abbildungen von Silphium zum Verwechseln ähnlich sehen. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied.
Silphium soll angenehm nach Myrrhe gerochen haben. Asafoetida stinkt, so schreiben das auch die Menschen in der Antike. Doch die heilende Wirkung beider Harze ähneln sich stark.
Wenn Sally Granger in ihrer authentischen römischen Küche authentische römische Gerichte nachkocht, verwendet sie Asafoetida. So haben es wohl auch die Römer gehandhabt, denn der Apicius gilt nach dem Verschwinden des Silphium noch jahrhundertelang als Standardwerk. Wörtlich übersetzt heißt Asafoetida übrigens stinkendes Harz. Auf Deutsch nennt man es auch Teufelsdreck. Im rohen Zustand riecht es nach vergammelten Zwiebeln und Knoblauch.
Asafoetida macht sich sehr gut im Essen und schmeckt fantastisch, sofern man es behutsam einsetzt. Es ist nicht schlecht, nur intensiv. Ich nenne es funky, eigenwillig. Wenn man es richtig zubereitet, wenn man es zum Beispiel brät, schmeckt es einfach unglaublich gut. Der einzige Aspekt, durch den sich Silphium aus Kyrene abhebt, ist der köstliche Duft nach Myrrhe. Aber ob es wirklich so köstlich geschmeckt hat, wer kann das schon beurteilen?
Nicht wenige Botaniker hoffen, dass Silphium vielleicht doch irgendwo im Verborgenen überlebt haben könnte. Seit dem Mittelalter kommt es immer wieder vor, dass jemand die Wiederentdeckung vermeldet. Doch die vorgestellten Pflanzenfunde rangieren alle irgendwo zwischen Wunschdenken und wilder Spekulation. Bis 2021 ein Aufsatz in einer Fachzeitschrift für Botanik für Aufsehen sorgt. Ein türkischer Arzneipflanzenforscher beschreibt eine Entdeckung, die eigentlich schon fast 4 Jahrzehnte zurückliegt. 1983. Mahmut Miski reist im Auftrag der Universität Istanbul durchs Hinterland der Türkei. Er sammelt Proben der Gattung Ferula, um ihr pharmakologisches Potenzial zu untersuchen. Ferula, der Riesenfenchel, umfasst insgesamt rund 200 verschiedene Arten, die sich teilweise sehr ähnlich sehen. Eine der obskureren Arten trägt den Namen Ferula drudeana. Miski stößt in der Region Kappadokien auf sie, am Fuße eines schneebedeckten schlafenden Vulkans. Miski nimmt Proben und unterzieht sie als erster gründlicheren Analysen. Viele Jahre später, im Frühjahr 2012, kehrt Mahmut Miski in die Gegend zurück und staunt über die üppigen Gewächse. Nach einem verregneten April sind sie binnen weniger Wochen um rund 2 Meter in die Höhe geschossen. Das erinnert den Forscher an eine alte Geschichte.
Das Silphium tauchte zum ersten Mal in der Nähe der Gärten der Hesperiden und der großen Syrte auf. Und zwar, nachdem der Boden plötzlich von einem pechschwarzen Regen durchtränkt worden war. Das geschah 7 Jahre vor der Gründung der Stadt Kyrene.
Die Hirten staunen, als sie nach dem Regen aus ihren Unterschlüpfen herauskommen und ihre Schafe und Ziegen wieder über die saftig grünen Hügel treiben. In der ganzen Gegend wuchert eine prächtige neue Pflanze. Ein kräftiger Strunk wie der des Riesenfenchels. Die goldenen Blätter ähneln Sellerie, quittengelbe Blüten in üppigen Dolden. Und sie verströmen einen angenehmen Duft, der an Myrrhe erinnert. Im Jahr 631 vor Christus, 7 Jahre nach dem folgenreichen Regenguss, landen ganz in der Nähe 2 griechische Galeeren. Ihre Heimatinsel Thera, heute bekannt als Santorini, wird von einer mehrjährigen Dürre heimgesucht. Die fruchtbare Landzunge im heutigen Libyen soll ihre neue Heimat werden. 20 Kilometer landeinwärts, am Ursprung 2 Flüsse und umgeben von saftigen Hainen, gründen die griechischen Siedler die Stadt Kyrene. Umgeben von einer üppigen Flora sind die mageren Jahre für sie endlich vorbei. Der griechische Botaniker Theophrast wird später schwärmen.
Um Kyrene wachsen die schönsten Zypressen und Oliven. Auch kommt das meiste Öl von dort. Unter allen ist das Silphium das eigentümlichste Gewächs. Denn dieses kommt in jener Gegend häufig und von vorzüglichem Wohlgeruch vor.
In den ganzen Mittelmeerraum exportiert Kyrene Wein und Oliven, Datteln, Feigen, Granatäpfel, Birnen, Mandeln, Pistazien, außerdem Safran, sowie Rosen, Narzissen und Veilchen für die Herstellung von Parfum. Und natürlich Silphium. Einige Jahrhunderte lang muss Kyrene das Paradies auf Erden sein. Ein Leben im Überfluss. Kein Wunder, dass ausgerechnet durch einen Denker aus Kyrene die philosophische Schule des Hedonismus begründet wurde. 2500 Jahre später knüpft Mahmud Miski aus seinen Beobachtungen in Kappadokien eine Theorie. Könnte Ferula drudeana identisch mit dem kyrenäischen Silphium sein? Oder zumindest eine sehr nahe Verwandte? Das auffällig rasante Wachstum nach dem Regenwetter ist nur eines von mehreren Indizien. Ferula drudeana enthält ganz besonders viele Wirkstoffe, als wären ein halbes Dutzend Heilpflanzen zu einer zusammengefasst. Ziegen und Schafe werden vom Kraut geradezu magisch angezogen und sie verspeisen genüsslich sein Blattwerk, so wie ihre Artgenossen Jahrtausende vorher vom kyrenäischen Silphium. Hinzu kommt, die Gegend, in der Ferula drudeana wächst, war bis zur Vertreibung der Griechen aus der Türkei vor rund 100 Jahren eine griechische Enklave. Ist es den Hellenen also womöglich doch noch gelungen, die Pflanze umzusiedeln? Miski vergleicht Ferula drudeana systematisch mit den antiken Beschreibungen und Abbildungen von Silphium. Und er kommt zu einem Schluss. Wenn das Kraut aussieht wie Silphium, schmeckt wie Silphium und auch ungefähr so wirkt wie Silphium, dann stehen die Chancen gut, dass es auch Silphium ist. Als Sally Granger seinen Aufsatz liest, ist ihre Neugier sofort geweckt. Sie will mit seinem Harz kochen und nimmt kurzerhand Kontakt zu Miski auf.
And he agreed and we met in fact at
Er war einverstanden und wir trafen uns im Botanischen Garten von Istanbul. Er richtete eine Versuchsküche ein. Ich brachte meine Kochutensilien mit, er stellte alles Weitere. Und dann kochte ich mit dem Harz, das er an jenem Morgen auf seiner geheimen Plantage geerntet hatte.
Die Rezepte im Apicius enthalten keine Mengenangaben, also muss Sally Granger experimentieren. Die Gerichte gelingen ihr nicht sofort, aber nach einer Weile hat sie den Bogen raus. Miski, seine Studenten und einige Mitarbeiter des Botanischen Gartens kosten verschiedene römische Speisen, jeweils in einer Variante mit Drudeana-Harz und einer mit Asafoetida, womit sie bisher gekocht hat. Schnell herrscht Einigkeit. Drudeana-Harz ist Asafoetida meilenweit überlegen. Der neue Geschmack lässt einem sofort das Wasser im Mund zusammenlaufen. Er ist intensiv und herzhaft, aber nicht aufdringlich. Es ist gar nicht so leicht, ihn zu beschreiben. Ein Wort, das immer wieder fällt, ist grün.
Das mutmaßliche Silphium hat ein ganz bestimmtes Aroma. Es ist nicht Minze, es ist nicht Kiefer, es hat frische, balsamische und sehr grüne Noten, außerdem ganz zarte, blumige Noten. Manche sagen, dass es nach Sauna riecht. Es ist sehr angenehm.
Der Lebensmittelingenieur Gabriele Annini hat das Drudeana-Harz im Rahmen eines Forschungsprojekts an der Universität Kopenhagen analysiert. Er will verstehen, aus welchen Bestandteilen sich das einzigartige Aroma zusammensetzt. Es ist sein erstes wissenschaftliches Paper und er verdankt es einer glücklichen Fügung. Sein Betreuer Ole Moritzen, Professor für Gastrophysik und kulinarische Lebensmittelinnovation, gehört zu den wenigen Auserwählten, die von Sally Grangers Kochversuchen mit Ferula drudeana probieren durften. Hingerissen vom Geschmack und fasziniert vom Mythos initiierte er das Forschungsprojekt. Gabriele Agnini bedient sich bei der Studie der Gaschromatographie-Olfaktometrie. Stark vereinfacht heißt das, Eine Substanz wird ganz langsam erhitzt und dabei in ihre Einzelteile aufgespalten. Und dann muss nur noch jemand seine Nase in die Maschine stecken und die Gerüche wahrnehmen.
Man setzt sich einfach hin und riecht, steckt buchstäblich die Nase durch eine Öffnung, die dafür vorgesehen ist, und sitzt 40 Minuten lang einfach da und riecht. Und das mag sehr einfach klingen, aber ganz ehrlich, wenn man sich wirklich auf den Geruchssinn konzentriert und 40 Minuten lang intensiv nach etwas sucht, ist das extrem anstrengend. Und tatsächlich kann man nicht mehr als ein oder zwei solcher Riechsitzungen pro Tag absolvieren.
Wichtige Pionierarbeit, die noch am Anfang steht. Ein weiterer Meilenstein: Mahmoud Miski ist es mit Unterstützung von Ortsansässigen nach vielen Fehlschlägen gelungen, Ferula drudiana in einem Gewächshaus zu kultivieren. Doch die Pflanze wächst sehr langsam. Es dauert Jahre, bis sie blüht, und erst dann bildet sie auch den Saft aus. Alle Beteiligten müssen also sparsam sein. Sally Granger hat nur einen Vorrat von 6 Gramm. Um damit auszukommen, wendet sie einen Trick aus dem Apicius an.
If you have a tiny amount,
wenn man möglichst lange mit nur ganz wenig Silphium auskommen will, gibt man es in ein Glas mit Pinienkernen. Das Harz gibt seinen Geschmack an die Pinienkerne ab. Man verwendet nur die Pinienkerne und ersetzt sie dann. So muss man das Harz nicht aufbrauchen und hat trotzdem den Geschmack.
Tatsächlich dürfte das Harz aktuell das kostbarste Gewürz der Welt sein. Denn kaum entdeckt, gilt Ferula drudiana bereits als vom Aussterben bedroht. In freier Wildbahn existieren nur etwa 300 Exemplare. Etwa ebenso viele befinden sich auf Mahmoud Miskis Plantage. Für eine erste kommerzielle Nutzung bräuchte man locker 1000-mal so viele Pflanzen. Bis man Drudianaharz im Supermarkt kaufen kann, werden also noch einige Jahre vergehen. Gleichzeitig bleibt die Hoffnung, dass ein archäologischer Fund endlich Klarheit schaffen könnte. Denn trotz aller Indizien kann nur ein DNA-Vergleich beweisen oder widerlegen, ob Ferula drudiana und Silphium wirklich ein und dieselbe Pflanze sind.
Es gibt viele Orte, wo wir es doch noch finden könnten, wenn wir nur gründlich genug suchen. Schiffswracks sind meiner Meinung nach unsere beste Chance.
Das Silphium von Kyrene ist ausgestorben.
Das dachte zumindest Plinius, als er die Zeilen niederschrieb. Was er aber kaum geahnt haben dürfte, sehr, sehr selten tauchen vermeintlich ausgestorbene Arten wieder auf. Der sogenannte Lazarus-Effekt. Und nun soll ausgerechnet das legendäre Silphium in diese Kategorie fallen? Die erste Spezies, deren Aussterben beschrieben worden ist? Vielleicht gibt es ja doch noch Wunder.
Philipp Montasser über Silphium, das rätselhafte Wunderkraut der griechisch-römischen Antike, das vielleicht eines Tages wieder erhältlich sein könnte. Gewürze können nicht nur eine ungewöhnliche Geschichte haben, sie können sogar Geschichte machen. Wenn ihr Lust habt, mehr darüber zu hören, empfehlen wir euch Die Muskatnuss, Krieg um ein Gewürz, zu finden in ARD Sounds im Podcast Radiowissen. Den Link haben wir auch in die Shownotes gesetzt.